Vater, ich danke dir, dass du Worte des Lebens hast, die aufbauend die Orientierung schenken, die uns Perspektive geben, die mein Leben füllen, über die ich mich freuen kann und die es wert sind, gehört zu werden. Schenk mir Ohren von dir zu hören, schenk uns Ohren von dir zu hören. Und wenn du möchtest, dann schenk du uns doch heute auch irgendwie so eine Nuance tiefer von deiner Schönheit, von dem Blick auf dich. Wir beten dich an. Amen. Ihr habt in den letzten Inputs, habe ich mir sagen lassen, schon dieses Bild hier kennengelernt. Ihr habt euch damit beschäftigt, in welchem Boden wir verwurzelt sind, also wie welche Grundlage unser Alltag mit Gott haben kann, was es heißt, an Jesus teilzuhaben, was es bedeutet, jetzt eine vollkommen neue Identität zu haben, in Jesus zu sein, was es heißt, durch ihn zu leben, also durch seine Kraft, in seiner Ermöglichung. Und gestern habt ihr oder haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, für ihn zu leben, also zu seiner Ehre zu leben. Und heute möchte ich über einen Gegenstand mit euch reden und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, meine Entdeckerkiste aus der Grundschule für euch mitzubringen. Achtung, ich habe euch, wie gesagt, einen Gegenstand mitgebracht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht aufpacke, das wäre voll der Fail. Und wer möchte denn mal reingreifen? Ich weiß, alle wollen, aber es kann nur einer. Also du musst jetzt, es funktioniert so, man muss in diese Dinger da greifen und dann musst du gucken, ob du errätst, was für ein Gegenstand das ist. Das ist richtig spaßig. Ja, sag's mal laut.
Eine Gießkanne.
Yay, genau, sehr gut. Eine Gießkanne. Lina, besitzt du auch eine Gießkanne? Nein. Hat irgendjemand von euch eine Gießkanne? Okay, also ich meine aber ihr persönlich jetzt für euer Zimmer, also nicht als Family, irgendjemand persönlich im Zimmer? Und schafft ihr es, dass eure, Elia, schaffst du es, dass deine Blumen überleben? Also Kakteen, okay. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein bisschen ironisch, dass ich heute Morgen mit euch über eine Gießkanne rede, weil ich eine richtig schlechte Blumenmama bin, aber ich hoffe, dass ich es trotzdem rüberbringen kann, was ich euch sagen will. Eine Gießkanne. Jetzt kann ich das Bild wieder zeigen. Ich dachte, vielleicht spoilert es. Also hier oben. Wir wollen heute Morgen darüber sprechen, was es bedeutet, irgendwie so eine permanente Frische im Leben mit Gott zu erhalten. Also was es heißt, den Garten zu bewässern. Und ich habe das Thema heute überschrieben mit dem Titel Bewässerung des Gartens, Beziehungsgestaltung mit Gott. Und heute soll es insbesondere darum gehen, was es heißt, eine Art des Dankens, Staunens und Liebens mit Gott zu pflegen. Ich weiß nicht, welche Vorgedanken ihr habt zu dem Thema Beziehungsgestaltung mit Gott. Ich kann mir vorstellen, viele haben schon mega viele Erfahrungen, zumindest weiß ich das auch von einigen von euch, was das Thema angeht. Ihr habt schon mega viel ausprobiert und probiert auch hier ja im Rahmen der Freizeit immer wieder was Neues aus. Es gibt bestimmt auch einige, die vollkommen neu in das Feld starten. Aber egal, was euch an Vorerfahrung irgendwie so jetzt im Kopf ist, lasst uns die alle mal so ein Stück weit zur Seite schieben und uns nochmal neu einlassen auf das, was die Bibel zu dem Thema zu sagen hat. Und ich will mit euch in zwei Teilen da drauf schauen. Als erstes möchte ich euch inspirieren, so ein bisschen reinzuschauen, was Personen, die richtig close mit Jesus waren, erlebt haben in dieser Beziehung. Also so ein bisschen, vielleicht könnte man sagen, welche Grundfarbe die Gießkanne für diese Person hatte, welcher Grundgeschmack sie in der Beziehung mit Gott erlebt haben. Das möchte ich als erstes mit euch entdecken und wenn ich dann euch hoffentlich inspiriert habe, dass es zu dieser Grundfarbe, will ich euch noch ein paar Lifehacks irgendwie mitgeben, wie ich persönlich Gewohnheiten entwickelt habe, um das zu entdecken und genau so ein bisschen ins Praktischere zu kommen. Grundsätzlich muss ich vorwegnehmen, dass das Thema tatsächlich eher eigentlich ein Anwendungsthema ist. Also ihr könnt mir oder ihr sollt mir jetzt zuhören, aber seine wirkliche Kraft entfaltet das Thema tatsächlich wahrscheinlich nicht jetzt in den nächsten, ich sage jetzt keine Zahl, sonst seid ihr geschockt, also in den nächsten paar Minuten, sondern eher, wenn ihr nach Hause kommt oder vielleicht, wenn ihr hier auf der Freizeit das ein oder andere ausprobiert. Auf jeden Fall, wenn ihr eure eigene Entdeckungsreise startet, dieses Thema zu entdecken. So, also Thema heute Gießkanne. Und wir machen das so, wie wenn man irgendwie in ein fremdes Land reist. Vor ein paar Jahren habe ich mit einer Freundin eine Reise geplant. Wir wollten nach Amerika und nach Kanada reisen, so ein paar Gebiete bereisen. Und bevor man irgendwo hinreist, man kann einen Reiseführer kaufen, aber eigentlich ist es noch nicer, wenn man Personen kennt, die schon mal in dem Land waren. Und so haben wir geguckt, welche Menschen sind schon mal in die Gebiete gereist, in die wir reisen wollten, und haben die Leute einfach gefragt, ey, wo gibt's den besten Burger, wo kann man schön wandern, was kann man da sehen. Und genauso wollen wir es heute auch machen. Wir werden jetzt eine Bibelstelle gemeinsam lesen, in der eine Frau ist, voll der gute Move, alle holen schon ihre Bibeln raus, sehr gut, in der eine Frau ist, die schon sprichwörtlich in dieses Land gereist ist, also die so eine ganz besondere Gießkannenerfahrung mit Jesus hat. Genau, mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Schlagt gerne eure Bibeln auf. Lukas Evangelium Kapitel 7, die Verse 36 folgende. Also im Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Also ich habe es auch hier vorne, aber es ist immer cool, wenn ihr es auch aufschlagt, dass ihr eure Bibel lieb gewinnt. Lukas 7, Vers 36 folgende. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Mit Jesus zu essen ist. Also es geht um Jesus, Überraschung, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Zwei Menschen, die Jesus sehen durften. Zwei Menschen, die ihn so, so unterschiedlich gesehen haben. Es ist wahrscheinlich unschwer zu erkennen, zu welchem Blick ich uns heute Morgen ermutigen möchte. Mich fasziniert es einfach zutiefst, wie diese Frau Jesus gesehen hat. Und ich frage mich selbst: Wie sehe ich Jesus? Oder wie siehst du Jesus? So eine spannende Frage. Siehst du ihn? Wir sehen ihn, aber siehst du ihn so, wie die Frau ihn sieht? Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist wie, als hätten die zwei Gießkannen, die zwei Blicke auf die Beziehung zu Jesus, eine komplett unterschiedliche Farbe. Der Pharisäer und der Blick der Frau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Text hört. Die Frau wird er als Sünderin bezeichnet. Das ist wie so das ausschlaggebende Merkmal, das über ihrem Leben steht. Wie wenn, keine Ahnung, wenn der Jakob reinkommen würde und das Bekannte über den Jakob wäre, ja, schaut mal, da kommt der, der irgendwie mega viel Mist macht in seinem Leben. Das ist wie so die Beschreibung, die mit ihm schwingt, wenn er hineintritt in den Raum. No front. Das ist ganz schön krass. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur der Blick war, den andere auf sie hatten, sondern auch den sie auf sich selbst hatte. Aber sie hat den Mut, trotzdem in diese, ich schätze, Männerrunde reinzutreten, trotz diesen Blicken und schreitet irgendwie so den Weg straight ahead to zum, also irgendwie nicht gerade im Englischen, also ganz direkt zu Jesus und gießt dieses Öl über ihn aus, salbt seine Füße, sie weint, sie zeigt sich echt bewegt und küsst ihn. Und also es ist einfach so eine krass intime Szene. Manchmal habe ich fast irgendwie so ein bisschen den Reflex, oh, ich will zurücktreten irgendwie. Es ist so persönlich. Es scheint irgendwie so ja so eine vertraute Szene zu sein, dass ich mich gar nicht so richtig teilfühle dieser Szene. Es ist ein bisschen wie, keine Ahnung, ist euch schon mal passiert? Nee, egal, das erzähle ich nicht. Ist euch schon mal passiert, wenn ihr in ein Gespräch reingeplatzt seid und ihr merkt erst, nachdem ihr irgendwie euch so in eine Zweierrunde gestellt habt, oh scheiße, irgendwie geht's gerade irgendwie ein richtig tiefes Thema und es ist ultra vertraut bei denen und ihr versucht euch irgendwie wieder so ganz zurückhaltend eine andere Gesprächsrunde zu suchen. So ein bisschen fühlt sich's an, weil es irgendwie so persönlich ist. Aber ich glaube, dass Jesus uns ganz bewusst diese Szene berichtet, weil er uns, glaube ich, in diese Vertrautheit der Beziehung, in diese Grundfarbe der Art, wie die Frau ihn anschaut, mit hineinnehmen möchte. Und er stellt es auch ganz direkt gegenüber am Ende des Textes, wenn er sagt, schau mal, du hast das und das und das nicht gemacht, schau mal, was die Frau gemacht hat. Aber ich glaube, offen gestanden, nicht, dass es ihm ganz konkret um die äußeren Dinge geht, die gemacht wurden oder die nicht gemacht wurden, sondern irgendwie so das, was dahinter steht. Später kommt auch in dem Text nochmal das Wort Liebe vor. Also es geht ihm nicht unbedingt darum, was jetzt äußerlich geschieht, sondern er will hinweisen auf eine Art, die Frau hat, einen Blick, den die Frau hat für ihn, den er, glaube ich, ultra feiert, weil ich glaube, dass dieser Blick sehr der Wahrheit entspricht, also dem, wie Jesus tatsächlich ist und wie sie ihn schon wahrnimmt. Der Blick von der Frau, der ist geprägt von so einer Faszination. Sie staunt über ihn. Es ist wie pure Faszination. Es ist nicht so, dass sie, dass man den Eindruck hat, sie steht am Rand und überlegt sich so, oh, soll ich jetzt mein Salböl, soll ich nicht und soll ich jetzt heulen oder ist es vielleicht ein bisschen zu peinlich berührt für die Männer irgendwie hier, sondern sie geht so impulsiv in diese Szene und lässt einfach los irgendwie so. Es ist was ihr aus ihr rausfließt. Sie staunt, sie zeigt Dankbarkeit, sie zeigt eine Liebe. Das ist wie wie ein komplett anderer Blick, den der Pharisäer auf Jesus hat. Der Pharisäer, der scheint geradezu irgendwie neutral oder ich finde die Schwarz-Weiß eigentlich gar nicht so schlecht. Also so, es scheint für ihn nichts Staunenswertes hier zu sein an der Stelle. Es ist irgendwie, ja, er sieht Jesus, ja, Punkt. Aber sie sieht ihn so. Sieht ihn. Ich hatte eigentlich bei Amazon kurzer Side-Fact eine Goldspray-Farbe bestellt, weil ich unbedingt meine Gießkanne goldsprayen wollte. Also stellt euch vor, wir sprechen heute nicht über diese Schwarz-Weiß-Gießkanne, sondern wir sprechen jetzt über die goldene Gießkanne, weil dies, glaube ich, wert ist, ein paar Gedanken daran zu verlieren. Und die Art, wie diese Frau ihn sieht, die Annahme, warum ich denke, dass sie der Wahrheit näher kommt als der Pharisäer ist, dass die Bibel eigentlich davon sprüht, von Menschen, die dieses Land schon ein bisschen besser entdeckt haben als ich, die diese Gießkanne schon ein bisschen klarer sehen, die relativ close sind mit Jesus, so denke ich, und die in ein ganz ähnliches Fahrwasser kommen wie diese Frau, die, glaube ich, eine ganz ähnliche Grundfarbe der Gießkanne haben. Und ich will euch einfach ein paar Menschen zeigen, die, glaube ich, einen ähnlichen Geschmack an Jesus gefunden haben. Einfach, weil ich glaube, es lohnt sich. Ein Text, der steht im Lukas-Evangelium ebenfalls und da geht es um die Mama von Jesus. Kennt ihr vielleicht jetzt aus der Weihnachtszeit diesen Vers? Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Auch hier, finde ich, sprüht es förmlich irgendwie so vor Dankbarkeit, Liebe, Staunen. Es ist so dieser besondere Geschmack, der aus ihr rauskommt, diese Faszination an Gott. Auch Paulus hatte diese Art, Jesus anzuschauen, hatte diese Art, auf die Gießkanne zu blicken. Und er schreibt im Epheserbrief, es ist ein Gebet, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, also als er euch gerufen hat. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also auch hier, er brennt darauf, dass er sich so wünscht für die anderen, dass Gott Herzensaugen öffnet, damit sie diese Hoffnung erkennen und dass sie auch in diese Wahrnehmungsperspektive auf Gott hineinkommen. Auch da, finde ich, sprüht dieser Text hiervon. Und eine andere Maria, von ihr wird berichtet, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Auch im Lukas-Evangelium. Und später ist die gleiche Maria die Frau, die voll die ähnliche Story bringt, wie von der Frau, die wir auch gehört haben. Also die wird später auch Jesus salben, zu seinen Füßen salben. Also auch da, finde ich, das spricht irgendwie so eine Faszination, so eine Gebanntheit irgendwie raus aus diesem Text. Und in der Offenbarung, das ist ein Text, der von Johannes geschrieben wurde und da hat er eine Vision über unsichtbare Dinge bekommen und hier schreibt er von Wesen, die Gottes Thron umgeben, also hat wie so einen kleinen Inside-Blick reingekriegt in den Himmel und von diesen Wesen, die direkt um Gott rumstehen, schreibt er, Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Also auch hier, die ihn direkt sehen, die ihn direkt wahrnehmen, weil sie ihn auch rein räumlich umgeben, die können gar nicht anders, als ihn zu preisen, als in diese Betrachtung von Gott hineinzukommen irgendwie. Und das ist, glaube ich, einfach voll gut, sich das vor Augen zu halten, weil es tatsächlich also persönlich meine größte Motivation ist, in irgendeine Form der Gießkannenbenutzung hineinzukommen. Die Motivation für meine stille Zeit ist echt, dass Jesus schön ist, dass es staunenswert, liebenswert, dass er dankenswert ist, dass er es würdig ist, mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich hoffe, dass das euch auch ein bisschen motivieren kann. Es ist manchmal, ich verbringe richtig gern Zeit mit Jesus und manchmal, ich bin mit einer Freundin im Gespräch und sie sagt manchmal, boah, ich habe irgendwie gar keine Motivation, mir die Zeit zu nehmen. Wie schaffst du dir das, Zeit zu nehmen? Und manchmal muss ich irgendwie sagen, es fühlt sich fast ein bisschen egoistisch an, mir mit Jesus Zeit zu nehmen, weil es ist einfach so schön, also weil er so schön ist irgendwie. Das ist so eine tiefe Motivation. Und ich frage mich aber auch schon ein Stück weit, wie kommt diese Frau, ich habe einen Bibelvers geskippt, aber egal, den gebe ich euch nicht noch. Wobei ist mein Lieblings? Ah. Nee, den skippen wir. Und ich frage mich ein Stück weit, wie kann es entstehen? Und ich glaube, wir stehen an so unterschiedlichen Punkten. Wie kann diese Frau in so einen Blick auf Jesus kommen, obwohl die beide ihn wahrgenommen haben? Wie schafft sie es irgendwie, dass sie ihn so sieht? Und da gibt es, glaube ich, einen ganz spannenden Schlüsselvers. Der steht in Vers 47, wenn ihr nochmal reinschauen wollt. Und hier steht, deshalb sage ich dir, also Jesus spricht direkt zum Pharisäer über die Frau, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Geheimnis, wie wir den Blick auf unsere Gießkanne irgendwie ein bisschen goldener hinkriegen sozusagen. Das, was die zwei im Kern unterschieden hat, ist, glaube ich, dass sie eine ultra krass unterschiedliche Selbstwahrnehmung hatten. Ich glaube, dass die Frau voll den Zugang hatte dazu, dass sie vom Wesen her gar nicht zu Gott passt. Dass sie eine Sünderin ist, das sind immer so abgehobene Worte, aber dass es nicht so ist wie, boah, sie hat mal was falsch gemacht, sondern es war für sie so krass, dass Jesus ihr in Barmherzigkeit und in Schönheit und in Liebe begegnet, weil sie einen Blick dafür hatte, dass sie es eigentlich gar nicht verdient hatte. Das ist so ein entscheidender Step, das nachzuvollziehen. Also der Schlüssel ist eigentlich, Jesus, ich bin nicht wie du. Also ich muss wie im Sündenbewusstsein entwickeln. Und dann wächst, glaube ich, auch das Staunen über das, wie viel mir vergeben ist und wie krass es ist, dass Gottes liebevoller Blick mich trifft. Ich habe eine Freundin und ich habe sie erst kennengelernt vor 2 Jahren und sie hat mir erzählt, sie geht in irgendeine Gemeinde und ich wusste aber nicht so richtig, wie sie zu Jesus steht und dann, ich wollte es irgendwie gern abchecken, ohne so mit der Tür ins Haus zu fallen und dann dachte ich, ich gebe jetzt einfach mal ein Statement von ihr, von mir ab und guck, wie sie so drauf reagiert. Und dann wir haben uns im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt. Also wir sind beide Fresh Mama geworden sozusagen. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich halt irgendwie so glücklich bin. Gerade im Mama-Alltag irgendwie gefühlt macht man doch immer wieder was falsch und dass ich es halt ultra feier, dass irgendwie ich so in der Vergebung von, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, aber dass ich halt irgendwie jeden Tag neu weiß, Jesus steht zu mir und ist vergebungsvoll mir gegenüber. Und ich weiß noch, wie sie mich irgendwie so ein bisschen komisch angeguckt hat und ich dachte irgendwie, wir führen ein Gespräch irgendwie so unter Schwestern irgendwie und nur so meinte, aber also ich weiß gar nicht mehr, wie sie es ausgedrückt hat, aber mehr oder weniger kam raus, dass es doch voll passt, also dass wir das doch voll gut machen und dass man das doch, also so hat sie es nicht formuliert, aber gar nicht braucht irgendwie so und da habe ich irgendwie gespürt, ihr fehlt irgendwie da voll was Wesentliches irgendwie so. Also ohne irgendwie ihr vorhalten zu wollen, dass sie es voll kacke macht als Mama, ist es voll schön, wenn dein Bewusstsein dafür wächst, die Art, wie ich lebe, da gibt es noch was viel krasseres. Gott ist so viel schöner und dementsprechend habe ich gar nichts vorzuweisen. Also so diesen Unterschied wahrzunehmen, führt, glaube ich, zu einer neuen Staunensart. Das ist so der Grundgedanke von diesem Vers. Und ich wünsche mir, dass ihr jetzt nicht so dasteht und euch so denkt, ah ja, schön, jetzt hat sie uns irgendwie eine halbe Stunde zugeteckt oder darüber gesprochen, wie schön Jesus ist und wie toll es ist, einen goldenen Blick auf die Gießkanne zu haben. Und ich stehe so da und sehe eigentlich eher die graue Farbe oder sehe vielleicht sogar eher, ich weiß nicht, rot ist so die Farbe von Wut und Zorn, gell? Ich habe vielleicht eher, wenn ich auf die Beziehungszeit mit Gott gucke, irgendwie so eine rote Farbe vor Augen, bin gerade ultra sauer auf Gott, weil ich dies oder jenes nicht habe oder habe vielleicht eher eine Gleichgültigkeit oder mich erfüllt dieser Geschmack, der ist mir fremd, mich erfüllt eher Langeweile, Gleichgültigkeit, Zorn, Resignation, Traurigkeit, aber so dieses Happy-Clappy-Flow-Erlebnis, von dem du da vorne redest, das ist mir verschlossen. Und das Schöne ist, und das, was ich mir wünsche für heute Morgen, dass wir da offen gestanden alle im gleichen Boot sitzen. Vielleicht siehst du schon ein bisschen Gold an der Gießkanne, aber keiner von uns sieht die Gießkanne schon in der Schönheit, wie sie eigentlich ist. Sieht Gott und hat einen Blick auf die Beziehungszeit mit Gott schon so, wie er eigentlich ist. Und ich würde mir voll wünschen, wenn wir heute Morgen irgendwie so ganz individuell ein Go dafür geben, dass wir wie ein Reisestep weitergehen von dort, wo wir stehen. Also es ist nicht nach rechts und nach links gucken, sondern schau einfach mal ganz persönlich deine Gießkanne an und die Farbe von deiner Gießkanne. Und dann können zwei verschiedene Sachen passieren. Es ist zum einen die Wahrheit, die, glaube ich, gilt, dass jede Facette, die du von der Gießkanne Gold sehen kannst, ein Wunder ist. Es ist ja dieses Gebet, Herr, öffne du mir die Herzensaugen, dass ich Hoffnung sehen kann, dass ich diese Art sehen kann, die in dir steckt. Also es ist eine Abhängigkeit und es ist wie so, ich sag gern irgendwie so ein Geschmacksveränderungsprozess. Es ist wie, dir schmeckt kein Kaffee und das Wunder, okay, morgen früh bestellst du hier 10 Kaffee. Also es ist so dieser Veränderungsprozess, der als Wunder passiert und um den du bitten darfst. Aber die Bibel, die spricht auch ganz viel davon, dass wir mitgestalten dürfen. Also oft uns eine Kaffeetasse holen dürfen und vielleicht schmeckt sie dann, also ich habe mir das antrainiert, Kaffee zu trinken. Als ich 18 war, irgendwie fand ich es dann cool und wollte unbedingt gern Kaffee trinken. Und je öfter ich es getrunken habe, desto besser hat es mir geschmeckt. Der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen. Aber es ist einerseits ein Wunderprozess und auf der anderen Seite so ein Mitgestaltungsprozess. Und das kann ich auch aus meinem Leben sagen. Und ich will euch jetzt noch so ein paar Habits mitgeben, so ein paar Dinge mitgeben, die ich nenne es jetzt einfach mal erfrischende Gewohnheiten, die ich persönlich voll gerne mache, die eine Inspiration sein könnten, die du einfach mal ausprobieren kannst. Aber es gibt so viele Möglichkeiten an, ja, das einfach mal da einfach mal auszuprobieren, einen Blick auf Gott zu gewinnen. Wenn ihr da voll interessiert seid, ich lese gerade ein ziemlich cooles Buch, das heißt Habits of Grace. Da gibt's voll das Spektrum an Ideen, wie wir Habits of Grace, also Gewohnheiten der Gnade, praktizieren können in unserem Alltag. Und jetzt einfach mal ich will es jetzt nicht ranken, aber so top, also ne, einfach mal fünf, eine Handvoll Ideen. Die erste Sache, die ich gerne mache, um meine Gießkanne wieder mehr in ihrem Glanz wahrzunehmen. Ich habe es jetzt einfach mal Perspektivwechsel genannt. Das mache ich so, wenn ich in meinem Alltag stehe und merke, mein Stresspegel, mein Unzufriedenheitspegel, mein Lieblosigkeitspegel steigt, also das nimmt man ja dann oft wahr, dann versuche ich zu stoppen. Also im Sinne von zeitlich stoppen und, also ich kann nicht die Zeit noch halten, aber also ich höre auf, was ich gemacht habe und wechsle auch den Raum. Das geht natürlich nicht immer, also wenn ihr jetzt gerade in der Schule sitzt, könnt ihr jetzt nicht unbedingt rausrennen, wenn euer Lehrer gerade was sagt, oh, könnt ihr schon. Aber es geht nicht immer, aber manchmal so. Manchmal gehe ich aufs Klo, da kann ich zuschließen und kein Kind kommt mir nach. Manchmal gehe ich auf die Knie, also ich stopp einfach mal. Und das Stoppen hilft mir, irgendwas zu machen, was mich auf Gott hinweist. Also ich lese irgendwie schnell die Tageslosung oder ich spreche ein verzweifeltes Gebet oder ich werde einfach nur kurz still von Gott und öffne so meine Hände, ohne was zu sagen, irgendwie so. Und das, manchmal ist es wie so ein Gamechanger, schon mal alleine irgendwas Göttliches wieder oder irgendwie Jesus wieder ein Stück weit reinzukriegen. Dann stehe ich wieder auf und gehe ganz bewusst weiter, irgendwie so verbundener mit Gott, obwohl er natürlich vorher auch schon voll da war. Aber so ein, irgendwie wie so ein kleiner Break-Moment, den man sich irgendwie einbauen kann. Ich weiß noch, als ich für mein Staatsexamen gelernt habe damals, habe ich gemerkt, da hatte ich voll zu kämpfen mit dem, dass mir so wichtig war, dass ich richtig gut abschneide, dass ich irgendwie alles andere ausgeblendet habe und nur irgendwie voll gut machen wollte. Und dann immer, wenn ich gemerkt hatte, dass ich wieder in diesen Negativflow reinkomme von, es ist jetzt das Wichtigste der Welt, dass ich jetzt voll die gute Note schreibe, dann bin ich immer so aufgestanden von meinem Schreibtisch und ich hatte so Bibelverse oben hingehängt und habe mir die so durchgelesen. Also ich stand dann so und dann habe ich mich wieder hingesetzt, ganz bewusst in dem, ich gehe jetzt wieder rein in die Szene, aber mit einer anderen Perspektive. So. Das ist eine der erfrischenden Gewohnheiten, die ihr mal ausprobieren könnt. Die zweite Idee, das ist auch absolut Gold, Buße, Beichte. Das klingt oldschool. Was mich fasziniert, das Erste, was Jesus predigt, hat mit Buße zu tun. In Matthäus steht, im Evangelium steht, von da an begann Jesus zu verkündigen, also es ist absolut der Start seiner Predigtzeit, und zu sprechen. Und was er da sagt ist, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, sprich, kehr um, also mach einen Return, weil da ist jetzt was, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Hier ist ein Gebiet, das es neu zu erobern gibt. Du hast keinen Grund mehr, auf deinen alten Wegen zu trotten und ja, wie so ein Stier vor dich hinzulaufen, sondern dreh um. Wie kann das konkret sein oder passieren in eurem Leben? Das hat auch viel bei mir mit diesem Perspektivwechselmoment zu tun. Und zwar, wie erkläre ich das jetzt? Also, meine besten Gottesmomente tatsächlich in den letzten Wochen waren die Momente, an denen ich mich am meisten irgendwie verachtet habe und wo ich am meisten gedacht habe, boah, irgendwie, ich dachte irgendwie, ich wäre liebevoller oder ich dachte irgendwie, ich wäre geduldiger oder, also so Momente, wo unser Scheitern uns irgendwie so ein Stück weit wie ins Gesicht geschrieben steht. Das sind die Momente, die euch dahin führen können, dass ihr dann den Moment nicht dazu verwendet, wie ich so oft mache, zu kreiseln und euch dann dafür nochmal mehr zu hassen, wie so, jetzt habe ich es wieder verkackt und also dass sozusagen euer Scheitern nochmal mehr in Selbstverachtung führt, sondern versucht, diesem Kreis so einen Stopp zu setzen und gebt euch das, dass ihr laut vor Jesus um Vergebung bittet oder leise, ich mache es gern laut, und dann aber auch wahrnimmt, wie seine Vergebung und wie sein liebevoller Blick ganz neu auf euch ruht. Das ist wirklich Hammer. Also das ist wirklich eine tolle Gewohnheit. Und ich mache es auch mega gerne mit einer Freundin oder mit Tobi mache ich es halt im Alltag oft. Also nicht, dass Tobi die zweite Wahl wäre. Ich mache es auch gerne mit Tobi. Dass ihr euch das auch von jemand anderem zusprechen lasst. Also es ist so, so heilsam, wenn dir jemand anderes auch zusprecht. Also ihr betet laut um Vergebung für eine bestimmte Sache und dann könnt ihr, weiß nicht, die Hand auf die Schulter vom anderen legen oder auch nicht, und einfach sagen, ich darf dir von Jesus zusprechen, dir ist jetzt vergeben, geh weiter, du darfst jetzt weitergehen. Dieses im Team zu machen, das mache ich vor allem bei Dingen, die wie so Kaugummi an mir zu kleben scheinen, also so Sachen, die irgendwie besonders mies sind, irgendwie so da. Nicht, dass es irgendwie mehr gilt, aber es hilft mir irgendwie nochmal mehr, das ins Bewusstsein zu rücken, dass da eigentlich eine Schönheit ist, in der ich stehe, dass da ein goldener Blick auf die Gießkanne ist. Eine dritte Sache, die ich gerade in den letzten 2 Jahren mega gerne mache, klingt so ein bisschen fernöstlich, gell? Bibel, Meditation, ist einfach nur ein Wort dafür, einzelne Bibelwahrheiten sich wie so auf dem Herz zergehen zu lassen. Also wir können die Bibel in der Breite lesen, wenn ihr zum Beispiel euch morgens viele Kapitel gebt, coole Sache. Man kann die Bibel in der Tiefe lesen, also wenn man eintaucht in Parallelverse oder in Wortbedeutungen oder vielleicht hat der ein oder andere von euch das Glück, eine Studienbibel zu haben, dann irgendwie noch unten Erklärung zu lesen. Das sind alles voll die schönen Sachen und wenn man den Eindruck hat, man hat einen Bibeltext verstanden, also ist in die Tiefe gegangen, dann setzt eigentlich so diese Bibelmeditation ein, dann kann man, wenn man möchte, irgendwie so ein Vers irgendwie, ich kann es auch nicht so ganz erklären, irgendwie so, es gibt unterschiedliche Arten, das zu machen, aber einfach vor Gott im Gebet irgendwie so nochmal wiederholen und es irgendwie so genießen oder man kann ihn auswendig lernen oder so. Das irgendwie, finde ich, führt es dazu, dass man seine Wahrheiten noch so ein bisschen herzensmäßig enger umarmt und so ein bisschen den Geschmack wie, keine Ahnung, gibt es irgendwas, was seinen Geschmack erst darin entfaltet, wenn man drauf rumkaut? Weiß es nicht, ich habe jetzt kein Beispiel. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jelly Beans, die schmecken eklig, egal wie lange man kaut. In dem Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, da schreibt David Mathis über diese Bibelmeditation, das finde ich eigentlich eine ganz coole Erklärung dafür. Es ist ein englisches Buch. In Bible Study, we unearth the diamonds. In Bible Study, we unearth the diamonds. In Bible Meditation, we marvel at the jewels. Also im Rahmen des Bibelstudiums graben wir die Diamanten aus und in der Bibelmeditation staunen wir über die Juwelen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was der Text auch in Josua meint, wenn da geschrieben steht, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Also dieses Nachsinnen darüber, das ist so ein bisschen so ein Kreisen, so ein Genießen, so ein nicht direkt weiterlaufen. Genau. Wenn ihr da auch mal Lust habt, das auszuprobieren, ich glaube, morgen Nachmittag biete ich einen Workshop an zur Bibel, beten mit der Bibel, das so ein bisschen geht auch so ein bisschen in die Richtung. Könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen. Und das Letzte, was ich euch als erfrischende Gewohnheit mitgeben möchte, ist Dankbarkeit üben. Da will ich gar nicht viel dazu sagen, weil ihr das einfach wirklich ausprobieren müsst. Ich habe das den letzten Monat oder die letzten 2 Wochen versucht, ein bisschen mehr zu zelebrieren. Es klappt so semi, aber an den Tagen, wo es klappt, meine Dankbarkeitsfrequenz zu erhöhen, ohne Scheiß, du hast ein anderes Leben, echt. Also ich will es nicht übertreiben, aber probiert es einfach mal aus, ein bisschen also dankbarer zu sein im Sinne von öfter zu danken. Es macht dich viel achtsamer für dein Umfeld und viel achtsamer dafür, wie schön Gott ist. Vielleicht ist es dein Ding, das aufzuschreiben abends in einem Buch. Aber was eigentlich noch nicer ist, ist, wenn du in den Situationen direkt das erschaffst zu verflechten. So, genau, jetzt habe ich doch ein bisschen was dazu gesagt. Aber ja, try it. Also versucht's mal. Vielleicht sogar jetzt in den Tagen, dass ihr heute oder morgen einfach sagt, okay, das ist jetzt mein Tag der Dankbarkeit. Und wenn ihr es dann an einem Tag gemacht habt, glaube ich, kommt ihr in den Flow und wollt es nicht mehr anders machen, als öfter zu danken. So. Es gibt so viele Formen, wie wir an dieser Gnade, an dieser Schönheit von Jesus teilhaben können und dürfen. Und genau, ich mache euch voll Mut, einfach ein bisschen auszuprobieren und selbst zu entdecken, genau, wie schön es ist, in dieses Land zu reisen, wie spannend es ist, die Gießkanne zu benutzen. Und ich will mit einem Vers schließen, der auch in der Offenbarung steht. Offenbarung 1, Vers 16. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. So nimmt Johannes wahr, wie Jesus im Himmel ist. Und ich möchte zum Abschluss beten. Dein Angesicht, Jesus, leuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und auch das ist nur ein Versuch, das zu beschreiben, wie schön du bist. Und Jesus, ich will dir sagen, ich muss ehrlich gestehen, manchmal sehe ich gar nicht so viel Staunenswertes an dir. Und mir scheint es irgendwie eher langweilig oder grau, mit dir Zeit zu verbringen. Aber danke für all die Momente und all das Wissen, das du mir schon ins Herz gelegt hast, dass es einfach so schön ist, mit dir zu sein. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass du Herzensaugen öffnest und Perspektivwechsel. Und wo du möchtest, dann schenk, dass wir jetzt so ein bisschen ein Schrittchen weitergehen dürfen von dort, wo wir stehen. Sei es, dass wir Zorn oder Wut gegenüber dir loslassen dürfen. Sei es, dass wir eine Gleichgültigkeit in Farben wieder neu eingetaucht bekommen. Sei es, dass wir Frustration vor dir vielleicht lassen können. Ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen in der Beziehung zu dir segnest und uns hilfst, unseren Garten frisch zu halten, bewässert zu halten. In deinem Namen. Amen.